Es ist ein Thema, wo man nicht gerne darüber redet. Ich habe so ein Gefühl bekommen, in diesen Migrationsämtern hat man sich das Gefühl, man kann sich nur die Finger verbrennen auf die eine oder auf die andere Seite. Und es ist fast angenehmer, wenn man einfach nicht darüber redet, was die Bedingungen sind.
Würdet ihr für 3 Franken pro Stunde arbeiten? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe mir selber mal so das versucht zu vorstellen, wenn ich ein Beispiel nehme, über das wir heute reden, dann geht es eben genau um diese Thematik. Dann arbeite ich 15 Stunden pro Woche und verdiene dabei gerade mal 45 Franken. Habe ich mir jetzt mal einfach so errechnet. Wir ergründen jetzt einfach mal die Hintergründe dazu. Mein Gast ist der Journalist Reto Nägeli. Reto, hast du dir das überlegt, während du dich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast? Wir geben nachher gerade noch ein bisschen mehr Kontext. Aber hast du dir das mal überlegt? 3 Franken pro Stunde würdest du auch arbeiten unter diesen Bedingungen?
Natürlich versucht man sich das vorzustellen, das habe ich auch versucht. Ich glaube, die Geschichten, die ich gehört habe von Asylsuchenden, sind extrem eindrücklich. Aber man merkt auch, wie weit weg das von der eigenen Lebensrealität ist. Die sieht nämlich schon viel privilegierter aus. Ich verdiene wirklich nicht viel Geld. Es ist ein Brotjob, den ich angehe. Aber trotzdem sind es unglaubliche Unterschiede. Und ich merke, für einen Stundenlohn von 3 Franken, wenn ich mich frage, ob ich für so einen Lohn arbeiten will, dann ist es ganz klar nein.
Und das wünscht man auch niemand anderem irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man nur selber nicht arbeiten für das. Und denkt, das ist gar nicht möglich.
Es ist echt nicht lebensfähig, der Lohn,
genau,
oder?
Genau. Wir reden heute nämlich über Beschäftigungsprogramme, du hast es schon angetönt, für Asylsuchende. Was sind das für Arbeiten, wo jetzt zum Beispiel eine Person macht, die, sagen wir mal, in einer Asylunterkunft lebt? Was sind das für Arbeiten? Hast du ein paar Beispiele, dass wir uns das ein bisschen genauer vorstellen können?
Hey, es gibt ganz viele verschiedene Arbeiten, aber im Kern sind es oft die gleichen in all diesen ganz vielen verschiedenen Asylzentren. Und zwar Reinigung, Holzarbeiten, Arbeiten in der Wäscherei, Küchenarbeiten und Umgebungspflege, was letztendlich so viel ist wie Neophyten ausreißen oder Waldweg präparieren. Das sind so ein bisschen die Arbeiten, die es in fast allen Asylzentren gibt, die wir angeschaut haben. Und nachher gibt es aber noch weitere spezialisierte Arbeiten, wie zum Beispiel in verschiedenen Veloverleihen wie Zürich-Roll zu arbeiten, als Coiffeuse im Zentrum selber arbeiten, Kinderbetreuung im Zentrum übernehmen. Es gibt also in den kantonalen Zentren, die wir untersucht haben, unglaublich viele verschiedene Arbeiten, die angeboten werden. Und oft sind das Arbeiten, die eigentlich für den Betrieb des Zentrums selber überlebenswichtig sind. Und wenn man sich das überlegt, ist das auch noch krass. Der Betrieb von einem Asylzentrum bräuchte wahrscheinlich andere Mittel oder mehr Mittel, wenn die Arbeiten im Rahmen von diesen Beschäftigungsprogrammen nicht von Asylsuchenden erledigt werden würden.
Also man würde automatisch budgetieren mit zum Beispiel einem sehr tiefen Stundenlohn, den die Leute für irgendeine Unterhaltsarbeit machen. Und ja, wie du sagst, wenn man mal richtig Kostenrechnung machen würde, dann wäre das viel höher. Das System, wo du dich da damit befasst hast, also nicht nur du alleine, das ist komplex, weil praktisch jeder Kanton ein eigenes System hat mit diesen Programmen. Wie sind ihr da vorgegangen? Ich stelle mir vor, das ist eine relativ komplexe und aufwendige Recherche, oder?
Hey, ja, es ist lang gegangen. Wir sind schon recht lang dran. Wir sind im Rahmen von einer Recherche zu Beschäftigungsprogrammen in Bundesasylzentren, wo Anfangsjahr in der WOTZ erschienen ist. Von mir haben wir mit Asylsuchenden geredet, die in kantonalen Zentren wohnen. Und die haben dann von Bedingungen berichtet, die noch krasser oder noch schlimmer sind als die Bundeszentren. Und vielleicht muss man das kurz erklären. Bundesasylzentren, die sind vom Bund verwaltet, also der Bund ist ein Betreiber und dort gelten überall die gleichen Regeln. Und in kantonalen Zentren entscheidet aber jeder Kanton eigentlich für sich. Und das bringt natürlich mega viel Potenzial für Ungleichheit mit. Und wir haben gefunden, das müssen wir untersuchen und anschauen und haben allen 26 kantonalen Migrationsämtern oder der verantwortlichen Stelle, was auf das Sozialamt ist, haben wir einen Fragebogen geschickt, einen relativ ausführlichen. Und ich glaube, die erste Anfrage haben wir im Dezember 2022 gemacht, in St. Gallen. Hey, und teilweise hat sich das monatelang hingezogen, bis wir Antworten bekommen haben. Wir mussten immer wieder nachfragen, telefonisch und schriftlich. Irgendwann haben wir es dann aber zusammen bekommen. und haben die Antworten ausgewertet und auf der Basis von diesen Antworten können einen Vergleich zwischen den verschiedenen Kantonen anstellen.
Vielleicht ganz kurz, wie deutlich ist das, wenn die Leute sich so ein bisschen zieren oder die Stellen zieren mit Antworten? Ist es nicht das angenehmste Thema, um darüber zu reden, oder ist es nicht wichtig?
Es ist ganz klar ein Thema, wo man nicht gerne darüber redet. Ich glaube, also gerade im Kanton Zürich, die Sicherheitsdirektion, die auch den Asylbereich regelt, nicht eine sehr kommunikative Stelle ist oder eine, die gerne Auskunft gibt, das ist nichts Neues, das weiss man. Aber auch in vielen anderen Kantonen, es ist ein Thema, wo man nicht gerne darüber redet. Ich habe so ein das Gefühl bekommen, in diesen Migrationsämtern hat man sich das Gefühl, man kann sich nur die Finger verbrennen auf die eine oder auf die andere Seite. Und es ist fast angenehmer, wenn man einfach nicht darüber redet, was die Bedingungen sind.
In Genf stehen Asylsuchende finanziell etwas besser da als in Zürich. Dort treffen wir Pierre Patrick. Es regnet in Strömen. Wir ziehen unsere Pullover über den Kopf und hetzen durch die nassen Straßen ins nächste Café. Ein karger Raum, kaum ein Tisch ist besetzt. Pierre trinkt Schwarztee und beginnt zu erzählen. Also wir haben jetzt gerade so Kanton Zürich mal angesprochen, jetzt sind wir zu Genf. Was hat dir der Pierre, wo der Name ja geändert worden ist, erzählt? Was ist beispielsweise jetzt als Asylsuchender für ihn besser in Genf als in Zürich?
Hey, im Beispiel von Pierre ist das Ganze der klare Vergleich. Einerseits auf den Stundenlohn und auf wie viel er monatlich zusätzlich kann verdienen kann. Und ich meine, der Stundenlohn ist ganz minim besser. Der Pierre schafft bei Schönefruhl, das ist ein gemeinnütziger Verein, in der Reinigungsabteilung. Er schafft dort 50% und verdient 3,75 Franken auf die Stunde. Und das sind 75 Rappen mehr, als man in Zürich in den Beschäftigungsprogrammen verdient, wo es 3 Franken sind. Mit dem Pierre, den wir geredet haben, der schafft also 50% und verdient monatlich 300 Franken zusätzlich. Und das ist mit Miran Güngör, den wir aus Zürich geredet haben, der hat in Zürich jeweils nur 100 Franken monatlich zusätzlich können verdienen.
Ja. Also auch wenn 3,75 auch noch nicht der Haufen, also auch noch nicht viel sind oder auch noch sehr wenig sind, ist es einfach mehr als sicher im Kanton Zürich.
Mhm. Also es ist auch prozentmäßig hat er natürlich mehr für
ihn arbeiten,
als jetzt das die andere porträtierte Person aus Zürich hat können.
Vielleicht kannst du kurz erklären, wenn er lebt, mit wie viel Geld der Pierre auskommt. Das wird irgendwo im Text, wird das mal noch ein bisschen gezeigt. Mhm. Ich selber habe noch nie irgendwo Asyl beantragt. Kannst du das kurz veranschaulichen? Also eben, das ist ein Zusatzerwerb, den er hat. Er kommt noch Nothilfe über. Kannst du das schnell darlegen, mit wie viel Geld er auskommt?
Also der Pierre wohnt in einer Kollektivunterkunft in Genf. Das heisst, er ist zugeteilt worden auf den Kanton schon. Asylsuchende kommen, ja, wenn sie ankommen in der Schweiz, in den meisten Fällen, kommen sie zuerst in ein Bundesasylzentrum, bis sie dann auf Kantone verteilt werden. Und er lebt also in so einer Kollektivunterkunft mit anderen Asylsuchenden. Er kommt monatlich 426 Franken von der Asylsozialhilfe über. Und dann hat er noch die 300 Franken, die er verdient durch seine Anstellung in der Reinigungsabteilung. Mhm. Und mit dem Geld muss er sich eigentlich alles kaufen, was er braucht. Essen, Hygieneprodukte, Handy. Das ist alles dann in diesem Betrag drin.
Im Text von der Sophie Hartmann und dir schreiben dir, die Kantone sind eher wortkarg oder nicht so transparent, wenn es um so ein Programm geht. Müssen Asylsuchende dann selber so Arbeiten machen oder dürfen sie? Ist das freiwillig? Was haben ihr da herausgefunden?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt 15 Kantone, wo Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen freiwillig ist, wie zum Beispiel auch der Kanton Zürich, den wir genauer angeschaut haben. Da können die Asylsuchenden selber entscheiden, wenn sie teilnehmen an diesen Programmen oder nicht. Und dann gibt es 10 Kantone, wo die Arbeiten verpflichtend sind. Und ein Kanton, das ist der Kanton Glarus, von dem wissen wir schlicht und einfach nichts, weil die uns auf mehrmaliges Antworten einfach eine Anfrage nicht geantwortet
haben. Die haben uns ghostet quasi.
Ja, die haben uns quasi ghostet, ja. Und eben in diesen 10 Kantonen ist Teilnahme verpflichtend und wenn die Asylsuchenden nicht teilnehmen, dann drohen ihnen Sanktionen.
Im 1800-Seelendorf Amden gibt es nicht viel zu tun. Da sind Beschäftigungsprogramme eine gelegene Abwechslung. Das Angebot reicht von Arbeiten in der internen Brennholzproduktion über den Küchendienst bis zu Deutschkursen. Die Bezahlung hingegen ist lausig. Im Kanton St. Gallen werden Asylsuchende mit 1.50 Franken pro Stunde für die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen entschädigt. Einer der tiefsten Ansätze in der Schweiz. Reiter, wenn ich jetzt bei so einem Lohn sage, ich will sehr gerne arbeiten und etwas beitragen, aber das ist mir einfach zu wenig. Ich mache das nicht. Was passiert dann mit mir? Vielleicht jetzt auch im Fall, wenn man muss oder wenn man eben nicht freiwillig darf entscheiden, ob man das will oder nicht.
Wir können gerade das Beispiel vom Kanton St. Gallen nehmen, das du jetzt auch gerade angesprochen hast. Ich glaube, der Kanton St. Gallen ist ein spannendes Beispiel. Es ist einer der Kantone mit den restriktivsten Regeln in diesem Bereich. Wenn man im Kanton St. Gallen nicht schafft in diesen Asylzentren, dann wird man bestraft. Und das ist in den allermeisten Fällen eine finanzielle Sanktion. Das heisst meistens, dass einem pro Stunde verweigerter Arbeit 1.50 Franken abgezogen wird. Und das sind dann eigentlich symbolisch der 1.50 Franken, die man auch pro Stunde verdienen würde. Und wenn das aber nicht wirkt, dann gibt es in St. Gallen auch Massnahmen von Transfers zum Beispiel. Das heisst, der Ilkay Songün, mit dem wir geredet haben, aus dem Kanton St. Gallen, hat gesagt, wenn man Arbeit verweigert hat, dann ist auch immer Drohung im Raum gestanden, dass man vom Zentrum in Amden, wo er war, ins Zentrum Sargans transferiert wird. Und Sargans ist unter Asylsuchenden in St. Gallen offenbar bekannt als sehr ein striktes Zentrum, wo man nicht hin will. Und die Drohung von diesen Transfers gibt es zum Beispiel auch im Kanton Zug. Aber sonst in allen anderen 10 Kantonen sind es finanzielle Sanktionen.
Dass man einfach Gelder verweigert bekommt, wenn man sich der Arbeit nicht, also nicht fügt, wenn man das nicht macht.
Genau. Ja.
Wie ist das eigentlich rechtlich mit diesen Löhnen? Sind wir da juristisch in einem Graubereich? Also irgendwie stelle ich mir vor, ich würde auf Barrikaden, wenn ich von jemandem wüsste, oder komplett, ja, gerade auf die Hinterbeine, wie man so schön sagt, wenn jemand mir sagen, du hast jetzt zu arbeiten zu 3.75 Franken oder 1.50 Franken pro Stunde. Wie sind wir da? Dürfen wir das machen mit Asylsuchenden, weil es Asylsuchende sind? Oder ist das irgendwie doch nicht ganz so juristisch praktikabel? Sage ich jetzt mal ein bisschen umständlich formuliert.
Also ich glaube, es ist rechtlich definitiv ein Graubereich. Das zeigen auch die Gespräche mit Rechtsexpertinnen, die wir geführt haben. Ich glaube, was interessant ist, ist am Beispiel Genf. In Genf gibt es einen Mindestlohn von 24 Franken.
Ja.
Und das Programm, die Arbeit, die der Pierre macht bei Schönefrull in diesem Reinigungsprogramm, das ist als Praktikum ausgestaltet, sodass es ähnlich ist wie ein Praktikum. Dann kann man das umgehen. Und Praktikum müssen eigentlich immer einen Ausbildungscharakter haben. Und der ist natürlich anzuzweifeln bei einer Reinigungstätigkeit. Migrationsbehörden machen es aber recht geschickt, auch schweizweit, dass sie nie von Arbeit und Löhnen reden, sondern immer von Beschäftigungsprogrammen und Integrationsmassnahmen und parallel dann von Entschädigungsbeiträgen. Und die Juristin Melanie Studer, die wir mit ihr geredet haben, sie lernt an der Hochschule Luzern und befasst sich mit Sozialhilferecht, hat gesagt, Behörden stellen bei diesen Programmen so klar die soziale und berufliche Integration ins Zentrum und sorgen so ein bisschen dafür, dass die Arbeiter nicht unter den Regelungen von der Erwerbstätigkeit stehen, sondern und mit dem halt dann auch keine rechtlichen Lohnbestimmungen reinkommen. Das heisst aber nicht, dass es korrekt ist. Also Frau Studer hat auch gesagt, dass bestimmte von diesen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Reinigungsarbeit oder Sicherheitsbranche und auch Umzugsarbeiten oder Malereiarbeiten, das sind eigentlich Arbeiten, die sich klar auf dem ersten Arbeitsmarkt befinden. Und dann ist es juristisch schwierig zu argumentieren, so sagt sie, dass dort nicht die gängigen Arbeitsbedingungen gelten sollten.
Ihr habt bei dieser ganzen Geschichte, die ja recht aufwendig war, wie du schon beschrieben hast, Unterstützung vom Recherchenkollektiv WAF, wenn ich es richtig ausspreche, oder WAV, vom Journafonds und vom Surprise Recherchenfonds. Wie fest hat es geholfen bei der Arbeit zu dieser Geschichte?
Also das Recherchenkollektiv WAF ist der Ort, wo ich arbeite. Dort ist auch der Ursprung von der Recherche. Und ich glaube, dann so die Unterstützungen vom Journafonds und vom Surprise Recherchenfonds sind extrem wichtig. Es war eine aufwendige Recherche, die recht lange Zeit gebraucht hat. Wir haben wieder Schnauf gebraucht, über mehrere Monate dran zu bleiben. Und die finanziellen Zusicherungen von Journafonds und Surprise sind da natürlich überlebenswichtig für uns.
Besten Dank, Reto, für das Gespräch.
Ich danke dir vielmals.
Und noch viel detaillierter lesen ihr diese Geschichte im Neuen Strassenmagazin. Das ist die Heftnummer 562 dort drin. Auch zum Thema, der Reto hat es bereits erwähnt, ein ausführliches Interview mit der Dozentin Melanie Studer zum Thema und dazu, was sich aus ihrer Sicht auch ändern muss in diesem Bereich. Finde ich eine sehr spannende Lektüre. Weitere Volkssurprise-Tag für diesen Monat war das. Macht's gut und vergesst nicht, ab und zu vielleicht auch mal auf Spotify oder Apple uns noch eine Bewertung zu hinterlassen für unseren Podcast. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.